würde gerne vor der Predigt noch einmal beten. Ja, Herr, dreieiniger Gott, du bist unser Leben, du bist der, von dem unser Leben kommt, der es gemacht hat und vor dem wir verantwortlich sind. Und du hast uns begnadigt und uns wahres, ewiges Leben gegeben, das wir ohne dich nicht hätten, ohne dein Sterben und Auferstehen hätten wir das nicht. Aber danke, dass du dich uns selbst gegeben hast und du so ein guter und gnädiger Gott bist. Und ja, loben und preisen dich dafür und danken dir auch für dein Wort, das uns von all dem berichtet und aus deinem Wort, aus dem selbst Leben kommt und das für unser Leben da ist. Und so bitte ich dich, dass du uns auch, das auch jetzt bei der Predigt erleben lässt und dass du deine Worte an uns segnest, an mir segnest, an allen, die heute hier sind, segnest, dass du meine Worte deine sein lässt und dass wir ja mit allem, was wir daraus hören und auch sonst hier erleben und miteinander austauschen, dass du uns dadurch prägst, dass du uns stärkst für das ganz normale Leben, dass wir auch da mit dir leben dürfen, für dich leben dürfen und sehen dürfen, was du damit vorhast. Amen. Wir machen weiter in der Predigtreihe über die Bibel und über die Frage, was machen wir denn mit diesem Buch? Was machen wir mit der Bibel? Wir sind da jetzt im zweiten großen Teil, Schriftverständnis und modernes Denken. Und letzte Woche, da hatten wir damit angefangen und da hatten wir geschaut, was dachte denn Jesus über die Bibel? Wir haben gesehen, für ihn ist die Bibel autoritatives Wort Gottes. Und weil wir als Christen ihm folgen, wollen wir ihm auch da folgen, wollen wir ihm auch in seinem Schriftverständnis folgen und die Bibel auch so sehen, wie er sie sieht. Heute geht es vor allem um eine gegenteilige Meinung daran. Also was, wenn das doch gar nicht stimmt? Kann die Bibel wahr sein? Kann die Bibel wirklich Gottes Wort sein? Und ich denke, die meisten Menschen sehen das auch anders. Und damit wollen wir uns auseinandersetzen. Ich habe das mal so formuliert, was, glaube ich, so die grundsätzliche Anfrage ist. Nämlich die Frage, kann die Bibel wahr sein, wenn sie übernatürliche Sachen berichtet? Zum Beispiel Wunder. Und überhaupt, wenn sie ein religiöses Buch ist, beziehungsweise sie auch einfach uralt ist. Das ist doch unwissenschaftlich und die Wissenschaft sagt doch etwas anderes. Es gibt einige Punkte, wo es zu unterschiedlichen Meinungen kommt. Schöpfung versus Evolution. Die Altertumswissenschaften, hat das auch alles so stattgefunden? Möglichkeit von Wundern. Die Frage nach der Existenz Gottes, der damals für Erklärungen gebraucht wurde, so meinen manche. Und auch im Bereich der Ethik, wie man leben soll. Was Gott von uns möchte, gibt es die Anfrage, okay, das war früher ebenso und das sollte doch auch da bleiben und das wollen wir nicht in unsere heutige moderne Zeit übertragen. Und diese konkreten Punkte, die da sind, wo man zu unterschiedlichen Meinungen kommt, kann man vielleicht auch so zusammenfassen, was irgendwie so als Gesamtanfrage da ist. Bibel und Glaube, das gehört doch alles so in die Kategorie vage, geistlich und dadurch nichts Greifbares. Es sind Hoffnungen und Wünsche, die Leute haben, hier und da auf jeden Fall auch inspirierend und gut fürs Leben, aber insgesamt einfach ein bisschen weltfremd und altertümlich. Dagegen meint man, steht das modern anerkannte Weltbild. Einfach realistisch und die Welt wirklich eindeutig und nachweisbar so, wie sie ist. Also da bestehen auch keine Zweifel dran. Es gibt eben Glauben, aber es gibt halt auch Fakten. Naturwissenschaften sind einfach was anderes und das lohnt sich auch einfach mehr, dass wir sozusagen als ganze Gesellschaft auf diesen Zug aufgesprungen sind, weil dadurch auch Entwicklung und Fortschritt gekommen ist. Und deshalb sollten wir auch da weiter bleiben, weil es auch weiter dadurch kommen wird. Wenn wir nur nach hinten schauen und überhaupt, wenn wir zu religiös sind, bringt uns das nicht weiter. Dann haben wir so vieles nicht, was das Leben lebenswert macht und kann es sogar gefährlich sein. Stichwort Fundamentalismus. Also das sind insgesamt gleich mehrere Vorwürfe drin, die so ein bisschen so eine Gesamtstimmung ausmachen. Diese Vorwürfe gehen in so eine allgemeine Stoßrichtung. Die Bibel ist alt, ist einfach irgendwie so rein religiös und unwissenschaftlich. Und die Sache ist, ich glaube, die Vorwürfe sind nicht komplett aus der Luft gegriffen. Zum Teil ist da schon was dran, aber man muss trotzdem genau hinschauen, wie es sich da wirklich verhält. Und was ich heute Morgen machen möchte, ist mal zu schauen, was so an dieser allgemeinen Anfrage dran ist. Was ist die Bibel für ein Buch? Ist sie altertümlich, weltfremd, rein spirituell und nichts für moderne, naturwissenschaftlich denkende Leute? Und ich habe es mal so formuliert, die Bibel ist ein Buch aus dem Leben und für das Leben, für dieses echte, wahre Leben. Also ich glaube nicht, dass die Bibel weltfremd ist oder unwissenschaftlich und dass sie einfach nur rückwärtsgewandt ist, sondern sie kennt dieses echte Leben und ist auch für dieses echte Leben da. Und ich glaube, auch wir als Christen sind von solchen Anfragen ein Stück weit geprägt, manchmal auch ohne, dass wir es merken. Aber einfach, weil das die kulturelle Prägung ist, in der wir leben. Deshalb färbt das schon auch auf uns ab und müssen wir einfach schauen, was ist da denn dran. Also ich glaube, es lohnt sich, darauf zu schauen. Und auch wenn du heute hier bist und du manche Anfragen davon auch teilst, schön, dass du da bist. Und vielleicht kann ich dich bei manchen Sachen zum Nachdenken anregen, die Bibel auch anders zu sehen, als du sie vielleicht bisher gesehen hast. Und dazu schauen wir uns insgesamt versuchen das mal auf zwei Themen runterzubrechen und überlegen, ob das auch zutreffend ist. Das erste Thema, eine weltfremde Bibel, Fragezeichen. Und das zweite Thema, eine wissenschaftsfeindliche Bibel, Fragezeichen. Und ich habe entschieden, diese Predigt aufzuteilen, weil das sonst zu viel geworden wäre. Das heißt, wir machen heute nur einen Punkt und in zwei Wochen dann den zweiten Punkt. Zwischendrin ist Andi dran, deshalb in zwei Wochen den zweiten Punkt und heute jetzt den ersten Punkt. Was ist mit dieser Sache, dass die Bibel irgendwie weltfremd ist? Und da ist ja eine Sache, das mit den Wundern. Weil die Bibel von Wundern berichtet, wirkt sie für manche weltfremd und unglaubwürdig. Und da müssen wir sagen, ja, die Bibel berichtet von Wundern, von Sachen, die tatsächlich einfach nicht passieren können. Sie berichtet von heftigen Sachen, wo Gott eingreift in diese, unsere Welt. Und die Frage ist, oder ich frage mich, ist das denn wirklich so unmöglich? Wenn wir diese Wundergeschichten lesen, stellen wir fest, die Leute damals, die haben da auch nicht mit gerechnet. Auch für sie war das, okay, das passiert nicht einfach so in unserer Welt. Auch die Leute damals waren quasi völlig außer sich und haben gesagt, wow, okay, was passiert hier gerade? Zum Beispiel, als Jesus einen Gelähmten geheilt hat. Da heißt es in Markus 2, Vers 12, also er hat ihn gesund gemacht, vorher konnte er gar nicht laufen, jetzt hat Jesus ihn gesund gemacht und dann heißt es da in Vers 12, und er, der Gelähmte, stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus. Und jetzt, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Also sie stehen da mit offenen Mündern und können nicht glauben, was da gerade vor ihren Augen passiert. Oder als Jesus mit seinen Jüngern mitten auf dem See in einem Sturm ist und er da dann, einfach indem er Worte spricht, Wind und Wellen zum Schweigen bringt. Da heißt es über die Jünger in Lukas 8, Vers 25, erschrocken aber erstaunten sie und sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass er auch den Wind und dem Wasser gebietet? Und sie ihm gehorchen. Also auch in der Bibel sind Wunder absolut außergewöhnlich, auch für die Leute damals. Es ist nicht nur so, dass wir modern aufgeklärten Menschen uns das in Verwunderung bringt. Auch in der Bibel sind Wunder absolut außergewöhnlich. Wunder sind per Definition nicht nachvollziehbar und auch nicht reproduzierbar. Das heißt, ein Wunder ist eben genau das, dass es unsere normale Vorstellung von der Welt sprengt. Und wir können zum Beispiel noch die Auferstehung mit dazu nehmen. Matthäus 28, Vers 16, da heißt es, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Vers 17, und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Also die Jünger haben Jesus gesehen, wie er auferstanden war, was eigentlich auch nicht passiert. Und deshalb haben sie gezweifelt. Und das, obwohl sie ihn gesehen haben. Sie haben ihn gesehen und trotzdem gezweifelt. Das kann doch nicht sein. Solche Dinge passieren nicht. Also auch für die Leute damals waren Wunder merkwürdig. Und sie waren auch skeptisch und sie waren nicht einfach so zu überzeugen. Und das würde ich als erstes einfach mal so festhalten und wahrnehmen und überlegen, ob das nicht, also ob wenn wir dann heutzutage drauf schauen und dann nicht überlegen müssen, okay, ausgedacht haben sie es sich wohl auch nicht. Sie waren nicht einfach von sich aus überzeugter und wundergläubiger als wir heute. Und wenn wir dann mal ins Verhältnis setzen, wie viele Wunder passieren in der Bibel und was für einen Zeitraum deckt die Bibel denn ab? Also in der Bibel werden definitiv sehr viele Wunder berichtet, aber eben auch nicht auf jeder einzelnen Seite. Auch in der Bibel ist ein Wunder sozusagen jedes Mal auch wieder etwas Außergewöhnliches. Und die Bibel beinhaltet einen Zeitraum von über 4000 Jahren. Und in 4000 Jahren, da kann schon einiges an Wundern zusammenkommen. Wenn wir irgendwohin anders auf der Welt schauen und schauen, was passiert da 4000 Jahre lang, ich denke, da werden die Menschen auch das ein oder andere berichten können, was ein Wunder war. Und bei der Bibel geht es eben um einen Gott, der in diese Welt eingreift, weil er etwas mit dieser Welt vorhat. Und wenn die Bibel 4000 Jahre lang berichtet, was da passiert, bei 4000 Jahren ist es nicht verwunderlich, wenn in dieser ganzen Zeit auch von Wundern berichtet wird. Ich glaube, Wunder von vornherein auszuschließen, ist nicht direkt wissenschaftlich. Und dann macht es einen Unterschied, ob man naturwissenschaftlich denkt oder ob man naturalistisch denkt. Naturalistisch denken heißt, einfach zu denken, es gibt nichts außerhalb dieser Welt. Alles, was es gibt, ist die Natur. Übernatürliches gibt es nichts. Und das ist aber nicht unbedingt naturwissenschaftlich gedacht. Ein Naturwissenschaftler studiert ein Phänomen und muss immer dafür ausgehen, und das sucht er dann eben, okay, und dafür gibt es jetzt irgendeine natürliche Ursache. Und er tut das, weil natürliche Ursachen die einzigen sind, die sich mit den Methoden der Naturwissenschaft erkennen lassen. Und dann ist es aber was anderes, wenn er auch noch sagen würde, und die Wissenschaft hat bewiesen, dass es andere als natürliche Ursachen nicht geben kann. Das kann er nicht beweisen, er konzentriert sich einfach auf das, was er anschauen und studieren kann. Man kann es naturwissenschaftlich nicht überprüfen, ob und was es darüber hinaus gibt. Es gibt keine Möglichkeit, experimentell festzustellen, ob folgender Satz wahr ist. Für natürliche Phänomene sind keine übernatürlichen Ursachen möglich. Diese Aussage ist eine Voraussetzung, eine naturalistische Voraussetzung, ein Glaubenssatz, eine Weltanschauung. Aber es ist kein wissenschaftliches Ergebnis. Und letztlich ist es dann auch einfach ein klassischer Zirkelschluss. Es wird gesagt, dass die Wissenschaft so beschaffen ist, dass sie keine übernatürlichen Ursachen feststellen oder erforschen kann und dass deshalb solche Ursachen nicht existieren können. Man findet nur das, was man auch sucht. Beziehungsweise man schließt von vornherein aus, dass es bestimmte Sachen nicht gibt. Und dann entdeckt man eben auch nur in dem Bereich Sachen, den man sich vorgenommen hat zu untersuchen. Das ist ein Zirkelschluss. Und dann ist das wie bei einer kleinen Geschichte, die sehr gut verständlich macht, was da eben trügerisch dran ist. Und zwar ist da ein Meeresforscher. Und dieser Meeresforscher will herausfinden, was für Tiere leben denn so alles im Ozean. Und dann fährt er mit seinem Forschungsteam und auf seinem Schiff, fährt er alle 7 Weltmeere ab. Und er hat ein Netz, das er auswirft, und dieses Netz kommt überall hin. Also ist rein hypothetisch. Mit seinem Netz fischt er alle Meere ab, fängt mit seinem Netz alle Tiere, die so in den Meeren rumschwimmen. Dann zieht er sie alle an Land, sie werden untersucht und dann stellt er seine Forschungsergebnisse vor. Sagt so, wir kennen jetzt alle Tiere, die im Meer leben, können das und das über sie sagen. Und wir haben dabei auch eine interessante Entdeckung gemacht. Im Ozean leben nur Tiere, die größer sind als 5 Zentimeter. Wir haben alles abgesucht, alles abgefangen, was es gibt, und alles war größer als 5 Zentimeter. Das Problem war nur, sie haben zu wenig über ihre Methode nachgedacht. Sie haben gar nicht beachtet, mit dem Netz, das wir ausgeworfen haben, haben wir manche Sachen gar nicht erfasst. Die Maschen von ihrem Netz waren eben 5 Zentimeter groß. Damit kann man auch nur Tiere fangen, die größer als 5 Zentimeter sind. Alle anderen Tiere sind da einfach durchgerasselt. Mit welcher Methode man arbeitet, bestimmt, was man finden wird. Und man muss wissen, was man mit einer Methode feststellen kann und was aber auch nicht. Die Naturwissenschaften erfassen per Definition nur das, was natürliche Ursachen hat. Zu allem anderen oder ob es da noch mehr gibt, können sie nichts aussagen. Sonst wird alles, was existiert, auf die eigenen Voraussetzungen reduziert. Aber wenn man ohne Voraussetzungen draufschaut, muss man sagen, an sich kann doch beides möglich sein. Und wenn der Anspruch da ist, dass es ein Wunder gibt oder dass es da ein Wunder gab, muss man es überprüfen. War es so oder nicht? Grundsätzlich würde ich sagen, Wunder sind möglich. Auch für normales, menschliches, auch naturwissenschaftliches Denken. Wunder sind möglich. Deshalb glaube ich, ist die Bibel kein abgehobenes oder weltfremdes Buch. Und dann noch eine zweite Sache. Der Bibel ist nicht ständig nur von übernatürlichen und mysteriösen Sachen die Rede. Oft geht es in der Bibel wirklich einfach um das ganz normale Leben. Viele Geschichten sind sehr menschlich beschrieben. Was im Land passiert, Familiengeschichten, was die Könige machen. Und da finden sich auch dann auch keine epischen Heldenstories, wie es sie in der Antike üblicherweise gab. Es gab da keine nachträglichen Glorifizierungen und Vergötterungen von irgendwelchen Herrschern. Sondern in der Bibel einfach das Leben, wie es ist, Menschen, wie sie sind. Und auch wenn wir auf die Anweisungen schauen, die so in der Bibel gemacht werden, da geht es auch nicht nur um Sachen wie betet und lest die Bibel. Mein Lieblingsbuch eignet sich da besonders gut, um das zu sehen. Das Buch Prediger im Alten Testament. Da werden Sachen gesagt wie, Prediger 9 ab Vers 7, geh hin, iss dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen. Denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Deine Kleider seien weiß zu jeder Zeit und das Salböl fehle nicht auf deinem Haupt. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das er, Gott, dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine nichtigen Tage hindurch. Denn das ist dein Anteil am Leben und an deinen Mühen, womit du dich abmühst unter der Sonne. Alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft. Denn es gibt weder Tun noch Berechnung noch Kenntnis noch Weisheit im Totenreich, in das du gehen wirst. Oder in Prediger 10, Vers 8 bis 10, etwas später, wer eine Grube gräbt, kann hineinfallen. Wer eine Mauer einreißt, den kann eine Schlange beißen. Wer Steine bricht, kann sich an ihn verletzen. Wer Holz spaltet, kann sich an ihm gefährden. Wenn das Eisen stumpf geworden ist und niemand die Schneide schleift, so muss man seine Kräfte mehr anstrengen. Aber ein Vorteil ist es, die Weisheit richtig anzuwenden. was eben bedeutet, in diesem Fall seine Axt zu schleifen, damit man sie auch wieder leichter benutzen kann. Oder Weisheit zu gebrauchen, heißt dann auch eben all diese Sachen doch zu machen. Eine Mauer einzureißen, irgendwas zu bauen, auch wenn man sich dabei verletzen kann. Aber einfach, weil Arbeit dazugehört und wir unsere Möglichkeiten einsetzen sollen. Das, was du zu tun vorfindest, das tue in deiner Kraft. Und das ist nicht nur Altes Testament, solche Aufforderungen und solche Beschreibungen vom Leben. Auch das Neue Testament sagt klar, dass man einfach ein normales Leben führen soll. Zum Beispiel in 1. Thessalonicher 4, Vers 10 sagt Paulus, wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen und eure Ehre da reinzusetzen, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemanden nötig habt. Also Gott und die Bibel ins Leben lassen, heißt nicht, dass man dann nur noch fromme Sachen macht, wie Bibel zu lesen und zu beten. Natürlich soll man das auch. Aber letztlich geht es darum, das ins normale Leben mit reinzubringen. Beziehungsweise das normale Leben immer mehr im Bewusstsein der Gegenwart Gottes zu führen. Aber die Bibel ist überhaupt nicht weltfremd, sondern sie ist völlig am normalen, echten Leben interessiert. Es ist kein rein spirituelles Buch, was einem in irgendwelche anderen Sphären bringen soll, sondern das uns zurüsten und verändern will für das normale, alltägliche Leben. Sie will uns für das echte Leben die Perspektive Gottes mitgeben. Und dann sieht es manchmal vielleicht trotzdem noch merkwürdig aus. Okay, da gibt es abgefahrene Sachen in der Bibel. Wunder oder irgendwelche krassen Visionen. Und das ist mindestens für nichtgläubige Menschen dann schon einfach zu viel. Und selbst wenn es das andere in der Bibel auch gibt, das normale Leben, gibt es das Abgefahrene halt auch. Und dann hast du vielleicht, wenn du heute hier bist, vielleicht noch diese Frage, okay, was ist davon dann der Sinn? Beziehungsweise wenn das Abgefahrene drin ist, weiß ich nicht, wie das zu dem ganzen Rest zusammenpassen soll und was ich dann insgesamt damit machen soll. Und da hilft vielleicht noch folgender Gedanke, den ich nicht besser ausdrücken kann, als es Timothy Keller mal gesagt hat. Er schreibt in seinem Buch, warum Gott, zu genau dieser Frage, was denn der Sinn von den Wundern ist, schreibt er Folgendes. Die Wunder Jesu waren nie magische Tricks, die die Menschen beeindrucken und manipulieren sollten. Wir lesen nirgends, dass Jesus sagte, seht ihr den Baum da drüben? Wartet, den lasse ich gleich in Flammen aufgehen. Nein, Jesus benutzt seine Wundermacht vielmehr dazu, Kranke zu heilen, Hungrige zu speisen und Tote aufzuerwecken. Warum das? Wir Heutigen stellen uns Wunder so vor, dass sie die Natur außer Kraft setzen. Jesus wollte mit den Wundern die Natur wiederherstellen und heilen. Die Bibel berichtet uns, dass Gott die Welt ursprünglich ohne Krankheit, ohne Hunger und ohne Tod erschuf. Jesus kam in die Welt, um zu erlösen, wo sie erlösungsbedürftig ist, und um zu heilen, was zerbrochen ist. Seine Wunder sind nicht nur Erweise seiner Macht, sondern sie sind ein greifbarer Vorgeschmack darauf, was Gott einmal mit dieser Macht tun wird. Die Wunder Jesu sind nicht nur eine Herausforderung unseres Denkens, sondern die Wunder sind ein Zuspruch an unsere Herzen, dass die Welt, nach der wir uns alle sehnen, kommen wird. Er sagt hier, Jesu Wunder waren nicht einfach nur Machtdemonstrationen. Er wollte damit nicht einfach nur zeigen, was er kann und irgendwie zum Staunen bringen und irgendwas Fantastisches und was Sehenswertes machen. Wir stellen uns das so vor, Jesus, das Wunder einfach nur die Natur außer Kraft setzen. Und er sagt, die Wunder sind von Gott dazu da, um zu heilen, was kaputt gegangen ist. Er benutzt seine Macht für gute Sachen, um zu heilen, um wiederherzustellen. Das sehen wir ganz besonders bei den Wundern Jesus, wo er Krankheiten geheilt hat, wo er Hungrige versorgt hat, wo er Naturmächte wie ein Sturm gestillt hat und beruhigt hat. Und all das zeigt uns, gibt uns einen Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Gott will und Gott wird eine Welt herbeiführen, wo Frieden ist, wo alles in der Harmonie sein wird. Er will und er wird eine Welt erschaffen, nach der wir uns alle sehnen. Was Gott kann und was Gott will, das ist die Hoffnung für unsere Welt. Letztendlich für unser ganz normales Leben, für unser ganz normales Menschsein. Das einmal dann kommen wird und vollkommen sein wird, das manchmal aber auch hier schon nicht normal ist und von Gottes wunderbarem Wirken geprägt ist. Auch die Sachen hier haben schon etwas Wunderbares an sich, sodass wir manchmal und das wir manchmal gar nicht wahrnehmen. Auch für uns normale Sachen, die aber trotzdem zeigen, was für ein großer und wunderbarer Gott er ist. Das Wunder denken zu können, das Wunder Emotionen, Liebe zu empfinden, das Wunder des Lebens, die Vielfalt dieser Welt, Glück und Sinn in der eigenen Arbeit zu erleben. Es sind so viele wunderbare Sachen, die Gott geschaffen hat und die er einmal vollkommen machen wird. In der neuen Schöpfung im Himmel wird Gott einmal alles vollkommen machen von diesen jetzt schon zum Teil wunderbaren Sachen. Und das mit der Arbeit, dass das erfüllend ist und Sinn macht, das war für mich im eigenen Leben zum Beispiel eine sehr revolutionäre Sache. Ich bin christlich aufgewachsen und habe als Kind schon geglaubt und für mich waren auch diese übernatürlichen Sachen nie ein größeres Problem. Aber trotzdem wusste ich nie so richtig, was ist denn der Sinn von meinem Leben? Also wozu bin ich da und womit sollen wir unsere ganze Zeit verbringen? Gott ist am wichtigsten, ich soll beten und ich soll Bibel lesen, aber was mache ich denn jetzt mit der ganzen Zeit? Wozu ist mein Leben da? Und dann war es so während dem Übergang von Schule zum Studium, wo ich sehr viel Zeit hatte. Und durch die Schule bin ich auch wirklich immer gut durchgekommen, ohne viel zu lernen. Und zu Hause war ich von meinen Eltern versorgt, ich brauchte kein Einkommen und hatte, wie gesagt, viel Zeit nach dem Abi und dann auch das Studium, dachte ich, kann so nebenher laufen wie die Schule. Und ich war in der Zeit, ja, Faulenzer, habe wirklich nicht viel gemacht und da auch nicht die Notwendigkeit drin gesehen, oder auch den Sinn, und wie gesagt, versorgt war ich zu Hause. Und ich hatte gute Freunde, mit denen habe ich viel unternommen, sind zum See gefahren, hatten tiefe Gespräche am See und zwischendrin, haben Spiele gespielt, Konsole gezockt. Es war einfach eine gute Zeit, hatten auch eben Glaubensthemen, Gottesdienst, Jugend. Für mich war die Frage, okay, was kann es da noch mehr geben? Alles gut, war ein schönes Leben und die Zeit war mit schönen Sachen gefüllt. Und dann hat Gott mich an die Bibelschule geführt. Studium abgebrochen, Gott hat mich an die Bibelschule geführt. Da musste ich dann eh aktiver werden. Und da kam es dann eben auch zu einer für mich revolutionären Sache. Der Lehrer hat über das vierte der 10 Gebote gesprochen, den Ruhetag zu halten. Und der Wortlaut vom Wort Gottes ist da aber, 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag sollst du ruhen. Und für mich war es bis dahin einfach nur, okay, der Text sagt, ruh dich auch aus, halte einen Ruhetag in der Woche. Für mich war da nicht nur ein Ruhetag in der Woche, sondern eigentlich auch mehrere, aber auf jeden Fall das Wort Gottes fordert auch auf, uns auszuruhen. Und der Lehrer sagte, Moment mal, schau mal, was der Text hier sagt, du sollst schon auch 6 Tage arbeiten, auch dazu fordert Gott dich auf. Du sollst deine Tage schon auch einfach mit Arbeit füllen, mit sinnvoller Tätigkeit. Und das ist gut, das ist sinnvoll, wo für dich und für andere was bei rumkommt. Es geht nicht nur darum, eine gute, entspannte Zeit zu haben. Ich soll aktiv sein, ich kann aktiv sein. Und ich soll mich investieren. Und es gibt Aufgaben in dieser Welt zu erledigen. Und so habe ich erlebt, wie viel Sinn und wie viel Richtung Gott für mein ganz normales Leben geben möchte. Vorher war ich relativ ziellos unterwegs. Aber mit dieser Stelle und auch anderen Sachen noch aus der Bibel wurde mir immer klarer, wie viel Sinn Gott allem geben möchte, was ich tue. Weil die Bibel ist eben nicht weltfremd, sondern sie möchte uns für dieses echte Leben in allen Dingen Gottes Perspektive mitgeben. Er hat etwas vor mit uns, mit dir und mit mir. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist oder was es bei dir sein kann, wo die Bibel aktuell, da wo du stehst, in dein Leben sprechen soll. Egal, ob du schon fest im Glauben stehst oder ob du erst ganz am Anfang bist oder ob du erstmal vor allem noch beobachten möchtest, auch du kannst immer wieder merken, die Bibel ist kein fernes, unverständliches Buch. Die Bibel ist ein Buch, das die Kraft hat, dein Leben auf übernatürliche Weise zu verändern. Die Bibel ist ein Buch, das die Kraft hat, dein Leben auf übernatürliche Weise zu verändern. Was du tun kannst, damit du es erlebst, vielleicht sehnsüchtiger beten. Herr, rede durch dein Wort zu mir. Vielleicht musst du dir auch mehr Zeit nehmen und vor allem mehr Ruhe nehmen, die Bibel zu lesen oder zu hören. Und vielleicht musst du auch mehr die Wunder in der Bibel sehen und mehr sehen und mehr deine Augen darauf trainieren und auch dafür beten, mehr zu sehen, wie heftig und wie herrlich das ist, was Gott tut. Und wie er ist. Und ihn darum bitten, Herr, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das erleben dürfen. Möge Gott das dir und mir schenken. Amen. Dann wünsche ich euch allen noch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche und möchte uns gerne noch den Segen unseres Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.